Diversität heißt, da sitzen Leute, die haben eine andere Wahrnehmung. Das heißt, die denken anders, die würden anders entscheiden und ihr könnt es nicht nachvollziehen. Weil wenn ihr es nachvollziehen könntet, bräuchtet ihr ja die nicht im Raum. Dann hättet ihr die Perspektive in euch drin. Da ist auf jeden Fall immer Konfliktpotenzial da. Und die Frage ist, wie handelt ihr dieses Konfliktpotenzial? Durch Recht haben oder durch Hinterfragen, wie kann denn das sein, dass eine Person, die ich auch schätze, die ich jetzt dreimal befördert habe, die vielleicht nicht auf meiner Ebene ist, aber wo ich sage, die hat Ahnung, dass die eine andere Sichtweise hat als ich. Und andersrum kann ich auch fragen, wie kann denn das sein, dass ich Führungskräfte befördere, die alle die gleiche Sicht haben wie ich, obwohl die Welt doch so unterschiedlich aussieht?
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Scherbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier und Fritz Seidel. Fritz bezeichnet sich als Entscheidungsenthusiast und bringt Struktur in komplexe Herausforderungen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung aus Corporate und als Mitgründer von Startups und Agenturen vermischt er sein privates Interesse in Psychologie mit praktischen Erfahrungen aus dem Berufsleben. Als Speaker, Trainer und Sparringspartner unterstützt er Teams und Führungskräfte auf ihrem Weg zu einem besseren Miteinander und besseren Entscheidungen. Er beleuchtet in dieser Folge die Herausforderungen von Denkverzerrungen, sogenannter Biases, und deren Einfluss auf Entscheidungen von Individuen, in Teams und von Führungskräften. Fritz ermutigt dazu, unsere Wahrnehmung zu hinterfragen und ein Bewusstsein für Denkverzerrungen zu kultivieren, um Kreativität, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung auf ein neues Level zu heben. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Fritz Seidel zu begrüßen. Hallo Fritz.
Hallo Martin, schön hier zu sein.
Fritz, du bist Experte für Zusammenarbeit, machst Beratung, Training, Keynotes und besonders in den Feldern Denken, Entscheiden, Zusammenarbeit, also auch das, was so alles zu Führungsaufgaben mitgehört. Du warst ja schon Teil von unseren Ausbildungen und wir wollen heute mal über ein besonderes Thema reden, die Denkverzerrung oder Bias genannt. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deinem Tätigkeitsfeld und dann kommen wir darauf, was du so da ganz Besonderes machst mit Teams und Führungspersönlichkeiten.
Sehr gern. Ich habe mich vor 6 Jahren ungefähr selbstständig gemacht. Ich habe vorher lange in größeren Unternehmen gearbeitet, überwiegend in Führungsfunktionen, Abteilungen, Bereiche auf- und umgebaut und habe da immer auf eine Art geführt, die damals nicht so, würde ich sagen, standardmäßig war, weil ich ja meistens nicht so viel Ahnung hatte von dem, was ich da auf- und umbauen muss. Ich kann ja nicht von allem Ahnung haben. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es für mich so ganz viel Erleuchtung. Ich habe schon vorher angefangen, Psychologie zu lesen, einfach aus Privatinteresse, wie funktioniert der Mensch. Und in der Selbstständigkeit habe ich festgestellt, dass viele Dinge, die da damals gelaufen sind, sehr stark reingreifen in das, was ich heute mache. Nämlich heute berate ich im Endeffekt Menschen, wie sie in Unsicherheiten besser zusammenarbeiten. Und vor 20 Jahren war das vielleicht noch anders, aber jetzt wird es immer mehr, dass man eben in diesen Unsicherheiten festhängt. Ich weiß nicht genau, wie die Lösung ist. Ich habe nicht mehr die eine Antwort. Die eine Antwort gibt es vielleicht auch gar nicht mehr. Dementsprechend ist es heutzutage eigentlich eine Art Mischung zwischen einem Erfahrungsaustausch aus meiner Organisationszeit, einem Theorieansatz aus Gruppenpsychologie, Evolutionspsychologie, Sozialpsychologie und dann vielleicht noch diesen ganzen Startups-Erfahrungsteil, weil ich habe nebenher noch Startups mitgegründet etc. Und verbinde das mehr oder weniger in etwas, wo man sagt, eben es geht um Zusammenarbeit, es geht um Führung, es geht um Selbstführung etc. Im Endeffekt geht es darum, ich mache Trainings, ich mache Workshops, ich rede auf Bühnen mit Menschen darüber, was passiert, wenn sie zusammenkommen. Und wenn Menschen zusammenkommen, dann passiert üblicherweise was. Die meisten von uns haben schon mal von Gruppendynamiken gehört. Das ist so ein großes Wort, wir kennen das, aber wir steuern es relativ wenig. Und üblicherweise, wenn wir intuitiv zusammenarbeiten, funktioniert das relativ gut in einfachen und komplizierten Settings. Aber sobald es komplexer wird und wir wissen alle, die Welt wird progressiv komplexer um uns herum, funktioniert diese Intuitivität nicht mehr so gut und dann braucht es Struktur, dann braucht es Herangehensweisen, die ein bisschen anders sind und dafür braucht es oftmals erstmal eine Selbsterkenntnis und dafür sind dann die Trainings und diese Formate da, die ich letzten Endes mit den Menschen und Gruppen durchgehe.
Jetzt finde ich das ja bei dir auch ganz spannend. Du warst in Konzernen tätig, ja, du warst mit Startups tätig und bist als Selbstständiger tätig. Also du kennst alle möglichen Welten. Wenn du dich jetzt mal selbst so anschaust, ja, wer war denn Fritz Seitel im Konzern? Wer war er bei den Startups? Und wer ist oder war er als Selbstständiger? Kannst du da auch sehen, wie Kontexte dich mitgeformt haben?
Also absolut. Gehen wir mal ganz weit zurück. Direkt nach dem Studium habe ich angefangen, bei der Metro zu arbeiten. Am Headquarter, da gab es so Brücken, nannte sich das irgendwie, 7.500 Leute auf verschiedene Bürogebäude verteilt. Und ich habe immer so gewitzelt, wenn die Putzfrau hier keinen Armani-Anzug trägt, dann wird sie ausgelacht, so unter dem Motto. Also ich bin auch mit Schlipsanzug zur Arbeit gegangen und habe mich immer gefreut, wenn ich abends nach Hause kam, sobald ich dieses Jackett abgelegt habe und diesen Würgegriff mehr oder weniger, dann war ich ein ganz anderer. Weil automatisch, es gibt ja diesen Einfluss von Kleidung auf Menschen, sowohl wenn ich Menschen sehe in Kleidung, aber auch wenn ich Kleidung trage, zeigt man einen anderen Teil von sich. Man ist nicht unbedingt jemand anderes, aber man lässt einen anderen Teil raus und ich bin automatisch steifer. Ich stehe anders, ich rede anders und so weiter. Und mir hat das so bedingt zugesagt in meinem, sag ich mal, fast Punkgedanken, den ich manchmal in diesen Konzern mit reingebracht habe, weil ich nicht genug ich selbst sein konnte. Und später, als ich in die Schweiz gezogen bin, war ich in einem eher moderneren Umfeld tätig, im ICT-Umfeld. Da ist viel mehr durchmischtes Publikum. Da gab es keine Schlipse mehr und sowas. Und da habe ich schon viel mehr von mir mitgebracht und war viel mehr auf mehr Ebenen unterwegs, sagen wir es mal so. Im Startup-Bereich war ich dann schon sehr, sehr privat und heute bringe ich eigentlich ganz viele dieser Teile, je nach Kontext eben mit rein. Manchmal braucht es eine sehr zwischenmenschliche Thematik, wo man sagt, hey, ich bin jetzt einfach der Fritz, der ich vielleicht auch im Park auf der Wiese auf der Decke wäre. Dann kommt man in eine Situation rein, wo man sagt, nee, hier geht's jetzt wirklich mal um strukturiertes Herangehen, wo man wirklich versucht, auch so ein bisschen so diese Impulsemotionen mehr oder weniger rauszunehmen und mal versuchen, auf die Metaebene zu kommen und sich nicht so treiben zu lassen. Und dieses Spiel finde ich total spannend und ich kann es inzwischen besser spielen, auch ohne, dass ich die Kleidung wechsle. Früher war das sehr, sehr stark mit Kleidungswechsel tatsächlich auch verbunden. Also ich konnte eigentlich nicht auf einen lockeren Nachbürobier oder sowas konnte ich mich nicht treffen, weil ich war einfach nicht locker in diesem Anzug mit Schlips.
Ja, das ist ja ein interessantes Phänomen, das Wandeln in den eigenen Teilpersönlichkeiten. Ja, und da gibt's ja immer auch so die Frage nach Authentizität, wo ich immer sage, ja, was heißt denn das eigentlich? Wie würdest du da drauf schauen?
Ich würde sagen, jetzt bleiben wir in diesen Extremen, die ich damals so erlebt habe. Ich glaube, ich war authentisch in meinem Anzug, genauso wie ich authentisch war abends im Hoodie auf dem Punkkonzert. Es sind halt beides authentische Teile von mir, die halt zumindest in dem Erleben, wo sie waren, nicht sehr integriert waren. Ja, natürlich habe ich die alle in mir gehabt und die konnten auch miteinander in Interaktion treten, sind es aber zumindest in diesen abgeschlossenen Kontexten viel, viel weniger gewesen. Und dabei habe ich mich damals sehr stark beobachtet und habe mir auch oftmals Gedanken gemacht, ja, wie ist das mit den anderen? Der Chef, die Chefin, wo ich vielleicht Herausforderungen habe mit, wie geht die Person mit Menschen um, ist die zu Hause auch so? Oder legt die das auch ab und plötzlich ist sie eine ganz andere Person, die man vielleicht lieb haben könnte. So, und solche Thematiken, solche Fragen kann man sich stellen und da wird es dann eben spannend, weil wir leben alle in viel Unbewusstheit. Wir haben einen kleinen bewussten Teil in uns, aber vieles läuft eben so unbewusst ab. Und wenn ich das nicht anfange, mal zu beleuchten und auch vielleicht aktiver einzugreifen, dann entgleitet mir vielleicht teilweise auch die Kontrolle und ich werde vielleicht in Rollen reingetrieben, zu denen ich
in einem anderen Kontext vielleicht gar nicht stehen könnte. Und dadurch entstehen Spannungen, die viele Leute, glaube ich, auch spüren und die zu Stress führen, zu unangenehmen, also negativen Stress letzten Endes.
Es ist ja auch interessant, da konntest du dich wahrscheinlich abends dann mit deinen eigenen Teilpersönlichkeiten unterhalten. Und man sagt ja auch, wenn du dich selbst in deiner Widersprüchlichkeit der Teilpersönlichkeiten erlebst, schau mal, mit Anzug bin ich so, ohne Anzug bin ich so, dann tauchen ja spannende Entwicklungsfragen auf. Wie kann denn das sein? Wie gebe ich denn dieser Unterschiedlichkeit Sinn? Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann ja vielleicht auch gemerkt hast, ach guck mal, da sind ja auch diese Denkverzerrungen, je nachdem in welchem Kontext ich bin, die da auch entstehen.
Genau, das ist tatsächlich auch spannenderweise ungefähr um die Zeit, so ein Jahr, bevor ich in die Schweiz gezogen bin, wo eigentlich klar war, ich bleibe hier nicht, ich will was ändern, ich muss hier raus, ich dachte ursprünglich mal, ich bleibe 2 Jahre Corporate, dann halte ich es nicht mehr aus. Habe aber gleichzeitig festgestellt, ich mochte die Menschen trotzdem, die da waren. Ich habe viel gelernt und daher hat es mich viel, viel länger gehalten. Und dann habe ich angefangen, über eben solche Denkverzerrungen zu lesen. Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe angefangen, über Entscheidungsfindung, über Evolutionspsychologie, Sozialpsychologie zu lesen. Plötzlich sind die Sachen da aufgetaucht und ich habe mich in ganz vielem davon wiedergefunden. Ich erinnere mich noch, ich habe irgendwann was zum Beispiel genau über dieses Thema Clothed in Cognition gefunden, wo man getestet hat, wenn man jemanden einen weißen Kittel anzieht und sagt, du hast jetzt einen Laborkittel, dann funktionieren die Menschen besser in Mathematik. Also Sachen, die sie vorher nicht lösen konnten, können sie plötzlich lösen. Also es hat tatsächlich natürlich auch einen Zweck, sich anders anzuziehen. Also man kann sich selber in den Kontext bringen, den man sonst vielleicht gar nicht so aus sich herausholen kann. Spannenderweise, wenn man den gleichen Kittel anzieht und sagt, das ist jetzt kein Laborkittel mehr, sondern es ist ein Malerkittel, werden die Leute kreativer. Also irgendwas passiert da, wo es erstmal so einen kleinen Impuls braucht, dass da was aus uns rauskommt, was schon drin ist, was ich aber nicht gut genug steuern kann. Und natürlich, wenn ich das übe, kann ich mehr und mehr von diesen Fähigkeiten aus mir rausholen, die ich sonst nicht so stark unter Kontrolle habe. Und wenn das unbewusst abläuft, dann brauche ich eben noch einen Kittel dafür.
Da habe ich auch eine gute Kittel-Story. Ich war im Zivildienst Rettungssanitäter. Ja, und da hatten die Sanitäter, die hatten so Hose und Hemd an, ja, und ich hatte als Assi sozusagen den Kittel an. Am Unfallort dachten aber alle, ich wäre der Ranghöchste, weil ich den Kittel hatte und dachten, Herr Doktor, Herr Doktor. Ich war aber der Rangniedrigste in dieser ganzen Kette. Ich musste nur den Koffer schleppen. Ne? Immer schön die schweren Koffer da hinten drin und wurde aber behandelt wie der Arzt. Ne? Und ich so, oh Gott, also der Kompetenzzuwachs war dann begrenzt. Spritzen habe ich da nicht gesetzt. Ne? Aber ich fühlte mich anders, definitiv. Ja. Ja, wenn ich dann so im Spalier so durch diese Leute, die dann ja um so einen Unfallort stehen und alle gucken mich an, ich bin's, der es jetzt richten wird. Und dann war ich aber nur der Kofferträger. War lustig.
Ja, es muss natürlich schon bis zum gewissen Grad in einem drin sein. Ne? Also, ich sage immer, man kann keinen Gefäßchirurgen coachen. Da braucht es schon ein gewisses Wissen.
Ja, ja, es war definitiv, fühlte ich mich anders, wenn das dieser Effekt eintrat. Ne? Hing auch mal vom Setting ab, ob genügend Zuschauer da waren. Wenn keiner da war, dann passierte das auch nicht. Ne?
Das ist Gefühl, was du gerade ansprichst, ist natürlich genau das, was herausgeholt wird, ne? Weil es mich im Endeffekt in eine Stimmung bringt, in ein Setting, wo ich so funktioniere, wie ich vielleicht auch gerade funktionieren sollte. Ne? Hättest du ein bisschen Ahnung gehabt, hättest du sie vielleicht eher herausholen können. Ne? Wenn ich ein bisschen Ahnung habe von Mathematik, wird sie ein bisschen stärker präsent. Ne? Also darum geht's ja. Ne? Es sind Verstärker letzten Endes, die da rauskommen. Und Kleidung kann einer dieser Verstärker sein. Und Struktur und andere Settings können das natürlich auch.
Definitiv. Welche Biasse oder Vorannahmen hast du denn bei dir selber entdeckt, wo du so gemerkt hast, guck mal, da laufe ich ja immer in diese Annahme rein, in diesen Bias?
Ne? Ich glaube, der stärkste, den jetzt nicht nur ich habe, aber wenn es um mich geht, ist so der Klassiker mit Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Ist im Endeffekt ein Selbstbestätigungsfehler, wo wir nach Informationen suchen, um uns selbst zu bestätigen. Wir blenden andere Dinge aus, die unsere eigene Meinung nicht unterfüttern. Ist relativ einfach erklärt. Wir versuchen, Energie zu sparen als menschliches Wesen. So sind wir aufgebaut und unser Gehirn verbraucht 20% unserer Gesamtenergie, obwohl es irgendwie nur 1,5 Kilo wiegt. Also es hat extrem hohen Energieverbrauch und der höchste Energieverbrauch, der passiert vorne in unserem rationalen Denken, wie wir es oftmals nennen. Also im Frontallappen letzten Endes. Und der wird natürlich dementsprechend auch am liebsten abgeschaltet.
Und wenn wir neue Sachen lernen, was eigentlich sehen wir ja sehr positiv an, kostet das den Körper aber Energie. Also neue Neuronenbahnen aufzubauen und zu verknüpfen, kostet Energie. Und der Körper sagt, lieber mal falsch liegen als verhungern. Das Programm, was bei uns abläuft. Und diese Programme, die ablaufen, die sind sehr, sehr schwer zu überschreiben. Und ich bin jemand, ich bin mein Leben lang über ein paar unfaire Vorteile, nenne ich sie, bin ich sehr stark in Selbstbestätigung reingekommen und war deswegen immer sehr überzeugt von den Dingen, die ich tue und bin das in Teilen noch bis heute. Und mich dann vom Gegenteil zu überzeugen, ist was, das ist extrem schwierig. Und ich frage mich manchmal, wenn ich in Gesprächen bin, bin ich jetzt noch in einer Argumentation, die sinnstiftend ist, oder hänge ich wieder nur in diesem fest, dass mein Kopf nicht einsehen möchte, dass er vielleicht ein paar neue Neuronenbahnen bilden müsste. Und wenn man sich dabei beobachtet, das schafft man natürlich zumindest, wenn es eine intensivere Diskussion ist und man emotional involviert ist, ist das schwieriger. Aber wenn es so um Informationsaustausch passiert, merkt man ja in sich selber, das Argument finde ich jetzt nicht so wichtig wie meins oder was auch immer. Ne? Und da, wenn man sich noch beobachten kann, dann fällt mir das immer wieder auf. Und der Confirmation Bias ist der uns Menschen wahrscheinlich am meisten mitnimmt. Und bei mir weiß ich, dass der sehr, sehr stark vertreten ist, einfach aus historischen Gründen natürlich. Und bis heute kriege ich den auch nur bis zum gewissen Grad weg. Und wenn man meine besten Freunde fragen würde, dann sind ja die großen Stärken oftmals auch gleichzeitig die, die ihnen am meisten auf den Keks gehen. Und die würden wahrscheinlich auch sagen, der ist schon manchmal sehr schwer von seinem Weg abzubringen.
Mhm. Ja, das ist ja auch immer eine gewisse Kraft dahinter, ne, die sich aber dann ja auch erschöpft. Und ich finde das interessant, das Phänomen, was du beschreibst, kennt man ja aus der Entwicklungspsychologie. Warum ist es eigentlich schwer, dass wir uns entwickeln? Ja, oder warum, wie Robert King sagt, sind wir auch immun gegen den Wandel, obwohl wir die Vorteile vielleicht erkennen, obwohl wir vielleicht in emotionalen Referenzerlebnissen gemerkt haben, oh ja, ist schon ein besserer Raum, wenn hier alle zu Wort kommen, ist ja schon schöner, ne, wenn wir ja mal so eine Runde drehen, wo jeder was sagen kann und ich nicht versuche, die anderen immer zu toppen. Und du sagst jetzt, ja, das kostet Energie. Und gleichzeitig ist ja, wenn man so eine Vorannahme losgelassen hat, so eine Denkverzerrung, merkt man ja auch so, oh Gott, ja, wie umständlich habe ich mir das all die Jahre gemacht, indem ich in diese Verzerrung reingelaufen ist und dachte mal, ich muss mich hier bestätigen und mir ist ganz viel entgangen. Ja, also das gibt am Ende ja eine energetische Belohnung. Aber der Weg dahin, wie du sagst, diese neuen Synapsenwege, neuroplastisch sich umformen, das kostet Energie. Und das ist ja eine interessante Dynamik, ja. Wie sehr ist unser Gehirn bereit? Okay, ich investiere mal in das Neue, um dann einen Raum zu haben, der mehr kommunikative Freiheit hat und Freiheit des Denkens, ne?
Ich glaube, da ist das Spannende, wenn es um Verhaltensänderung geht. Ich nehme mir zum Jahreswechsel vor, ich möchte ins Fitnessstudio, weil ich möchte fitter, gesünder, was auch immer sein. Dann bin ich, wenn ich das regelmäßig mache, in einem Jahr vielleicht fitter und gesünder. Aber am ersten Tag tut's weh, ich krieg Muskelkater und so weiter. Also die Belohnung, die ist nicht da. Die kann ich mir vielleicht vorstellen und ich kann über Manifestieren, Visionen und so weiter, kann ich mir ein schönes Bild im Kopf malen, was sicherlich auch einen Effekt hat. Aber der Habitus, den wir haben, der automatische, der im Hinterkopf abläuft, der kriegt nicht, was er möchte. Dieses Konzept von Zeit, was wir versprachlichen können, kennt unser, sag ich mal, altes Gehirn, was im Hinterkopf sitzt, natürlich nicht. Die wissen nicht, in 10 Monaten geht's mir besser. Die sagen nur, jetzt geht's mir schlecht. Und diese Unlustvermeidung, die da drin ist, die wird in den Konzept letzten Endes gar nicht eingearbeitet, weil der Hinterkopf das gar nicht begreifen kann. Deswegen bei Verhaltensänderung ist immer wichtig, dass ich auch direkt eine Belohnung mit dran setze. Das heißt nicht, dass ich nach dem Fitnessstudio mir direkt einen Donut reinhauen darf, ne, weil dann bin ich vielleicht wieder genau auf der anderen Seite unterwegs. Aber oftmals hilft es schon, in bestehende Belohnungszyklen neue Dinge einfließen zu lassen. Ne, wenn man sich so Bücher durchliest wie Tiny Habits, Atomic Habits und so weiter, dann geht es ja immer darum, dass man das mit bestehenden, funktionierenden Zyklen letzten Endes verbindet. So, ich trinke morgens meinen Kaffee und dann mache ich, während der durchläuft, mache ich mal 20 Sekunden Mini-Meditation oder sowas. Ne? Weil dann habe ich die Belohnung vom Kaffee, ohne dass ich mich umstellen muss, und dann verbindet das miteinander und dann kann ich diese 20 Sekunden danach viel einfacher skalieren, weil mein Gehirn schon irgendwie diesen Belohnungszyklus verstanden hat. Aber wenn ich dem sage, in 10 Monaten bin ich dann ein bisschen ruhiger und habe weniger Stress, dann versteht das Gehirn nicht und deswegen ist es nicht bereit, ein Investment zu machen. Weil dieses Gefühl, das ist immer immediate, das ist immer auf jetzt getrimmt, und wenn das Gefühl Negatives ist, dann passe ich mich eben nicht an, und damit bestätigen wir uns immer wieder selbst in unseren, ich denke nur für jetzt,
bin nur auf Kurzfristigkeit getrimmt und dadurch fallen wir halt in, gerade in den Bereichen, wo wir uns komplexere Systeme geschaffen haben, wo es Investitionen braucht, ne, langfristige Rentenvorsorge, all solche Thematiken, Karriere und so weiter, fallen wir in Fallen rein, die uns zwar kognitiv bewusst sind, aber wir kriegen sie nicht durchbrochen, weil die Bestätigung, dass so ein Habitus sich ändert, gar nicht im kognitiven Bewusstsein abläuft, sondern eben im Hinterkopf.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also kleine Verhaltensveränderungen an bestehende Gewohnheiten binden. Ja, wie du sagst, das ist so die Trickkiste des Magic Mornings und was nicht alles. Und auch das ist ja schon nicht einfach. Aber ich glaube, die Magie liegt da drin, dass es kleine Veränderungen sind. Jetzt wird es aber noch komplexer, wenn man mit Teams arbeitet. Ja, und das tust du ja auch. Du gehst ja in Teams rein, hilfst ihnen klarer zu denken, besser zu entscheiden. Und da wird es natürlich dann noch komplexer, weil jeder hat ja unterschiedliche Vorannahmen, Verzerrungen. Wie bringst du das denn in die Besprechbarkeit?
Ich glaube, wichtig ist erstmal überhaupt ein Bewusstsein, dass es sowas gibt. Und viele, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, sind überrascht, dass ja, wir leiden, sage ich mal, im negativen Sinne unterschiedlich unter verschiedenen von denen. Ich glaube, ne, es gibt ja immer eine Modellierung und ich glaube, man sagt heute, es gibt 184 dieser Biases. Ich weiß nicht, ob inzwischen ein paar mehr dazugekommen sind. Die Frage ist immer, wo schneide ich dann letzten Endes auch ab? Manche sind relativ ähnlich. Aber ich bringe dann ein paar Beispiele, wo Menschen sich dazu Gedanken machen können und sagen können, war ich schon mal in dieser Situation? Und dann stellen die meisten doch fest, ah, irgendwie ja doch, das kommt mir bekannt vor. Und die Beispiele, die müssen gar nicht aus der Arbeit kommen, sondern tatsächlich eher im täglichen Leben kann man sich eher dabei beobachten, weil der Druck geringer ist, da ist man ein bisschen bewusster oftmals. Und dann kann man es übertragen in das Setting, in dem die Menschen dann zusammen sind, in einem Teamsetting, in einem Projektmeeting oder was auch immer und sagen, ja, und was heißt das jetzt für euer Tun dort? Und ich kann da ja mal ein, zwei Beispiele bringen. Also ich, ne, klassischerweise, wenn ich vor Führungskräften sitze, dann kann ich die ganz einfach fragen, habt ihr schon mein Auto gekauft? Habe ich letztens an der ETH vor Studenten gemacht, hat nicht so gut funktioniert. Aber so bei klassischen Führungskräften, dann heben natürlich alle irgendwie die Hand und dann sage ich, ja jetzt, ne, ihr kauft da ja was, was euch als Individuum entspricht. Ne? Es soll die richtige Marke sein, die richtige Farbe und so weiter. Und dann frage ich, was passiert, wenn ihr euch für Modell und Farbe entschieden habt, wenn ihr nächsten Tag auf die Straße geht. Ne? Es soll doch so individuell sein. Und dann sagen die, ja klar, plötzlich fahren überall diese Autos rum. Ja, und wenn es nicht das Auto ist, dann ist es vielleicht der Wintermantel oder was auch immer. Ne? Sobald ich mal einem Gedanken Energie gegeben habe, dann taucht der überall auf. Und ich sehe dieses Auto nicht, weil ich so cool bin und über Nacht haben sich alles gleiche Auto gekauft. Die wissen das ja noch gar nicht. Sondern tatsächlich gibt es da Effekte und das ist einer dieser Denkverzerrungen. Da Priming Bias spielt da rein, wo wenn ich einem Gedanken mal Energie gegeben habe, es ganz schwer ist, links und rechts vorbeizuschauen. Also mein Gehirn fokussiert sich auf das, weil im Endeffekt, ne, woher kommt das? Es könnte eine gewisse Gefahr darstellen und deswegen fokussieren wir uns auf diesen Bereich. Und damit gucke ich nicht mehr links und rechts. Und das Spannende ist, dass das natürlich nicht nur beim Autokauf passiert, sondern auch, wenn in einem Meeting zuerst jemand was sagt. Und wenn wir in einem Kreativmeeting sind, ne, und sagen, wir brauchen jetzt ein paar Ideen und dann sagt eine Person zuerst was, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Alle anderen sehen nur noch diese Idee, wir kaufen dieses Auto und sagen, ja, nö, scheint eine gute Idee zu sein. Und dann folgen wir dem Ganzen nach. Und das hat natürlich einen extremen Einfluss. Schwieriger wird das Ganze noch, wenn die Person, die zuerst was sagt, Autorität hat. Evolutionsbiologisch folgen wir unseren Stammesältesten, weil wenn die uns rausschmeißen, dann verhungern wir. Programm ist heute nicht mehr ganz so relevant, aber es läuft letzten Endes unterbewusst noch ab. Und wir glauben, kann man nachweisen, dass Autoritäten, wenn sie was sagen, dass das richtiger und wichtiger ist, als wenn es eine Nicht-Autorität sagt. Genau den gleichen Fakt. Und da kann man noch so versuchen, sich dagegen zu wehren. Das ist was Unbewusstes, was passiert. Gibt es ganz viele lustige Studien. Eine, die ich dann meistens kurz vorstelle, weil sie so ein bisschen lustig auch ist, ist, wenn man Menschen an einer roten Fußgängerampel beobachtet, dann gibt es ja trotzdem meistens einen, der dann so drüber läuft. Und dann laufen so ein paar Leute hinterher. Und das Spannende ist, wenn diese Person, die rüberläuft, Schlips und Anzug trägt, folgen dieser Person 20% mehr, als wenn sie Jeans und T-Shirt trägt. Also völliger Schwachsinn. Ja, so, weil Anzug und Schlips macht nicht den besseren Rotgänger, aber unterbewusst strahlt uns das eine gewisse Autorität aus und wir vertrauen dem mehr und machen auch gerne was falsch, wenn die Person das macht. Ja, also laufen mehr Menschen hinterher. Und wenn man jetzt da alleine schon sagt, so ja stimmt, habe ich auch schon gemacht, wenn einer losläuft, dann laufe ich auch los. Dann fängt so an, dass Menschen anfangen zu denken und zu sagen, ja, in welchen Situationen ist denn das noch? Und ganz viele Beispiele, die eben so aus diesem Privatleben kommen, die kann man dann adaptieren und sagen, ja, und wie ist das bei euch, wenn ihr zusammenkommt in der Gruppe? Kann man da was übertragen? Und dann entsteht schon was. Ich bringe mal noch ein anderes Beispiel, was die meisten kennen, wenn man irgendwie in einem Urlaub ist, in einer neuen Stadt, steht mal so, was weiß ich, in Rom vor zwei so Restaurants und eins ist voll und eins ist leer. Wo geht man rein? Natürlich in das Volle. Die müssen ja irgendwas wissen, was ich nicht weiß. Und sagen wir mal, wenn sie jetzt nicht Google gecheckt haben, gehen wir mal 20 Jahre zurück, da war das auch schon so, vor TripAdvisor etc., da hat man das genauso gemacht. Und wenn man jetzt aber um 11.30 Uhr vor diesen beiden Restaurants steht und in beiden sitzt niemand drin, weil ich bin halt der erste Gast, setze ich mich in eins dieser beiden Restaurants rein. Und dann kommt die zweite Person und sieht, da sitzt schon einer. Setze ich mich mal lieber dahin, weil alleine fühlt sich irgendwie komisch an. Dann kommt die dritte Person, setzt sich auch hin. Und dann komme ich um 12.30 Uhr und sehe, oh, das eine Restaurant ist voll. Die müssen ja irgendwas wissen, was ich nicht weiß. Und ich hinterfrage gar nicht, was die wissen, weil vielleicht war es wirklich nur die erste Person, die sich da reingesetzt hat. Vielleicht ist die Gruppe, die ich da sehe, gerade die Gruppe, die einem Schlipsträger über die rote Ampel folgt. Aber wir hinterfragen weniger. Und auch wenn es sowas wie Schwarmintelligenz gibt, solange sie anfänglich von einem dieser Denkverzerrungen getrieben wurde, nämlich ich möchte nicht alleine sein oder was auch immer, ne, dann führt das zu was, dass halt die ganze Gruppe auch in die falsche Richtung läuft. Und sowas passiert bei uns im täglichen Tun und zwar in einer ziemlichen Intensität. Gibt Nachweise, dass Fehldiagnosen im Gesundheitswesen zu 20% direkt mit diesen Denkverzerrungen übereinstimmen. Und die indirekte Ziffer, die halt schwieriger nachzuweisen ist, schätzt man über 50%. Also der Einfluss auf Entscheidungsfindung, auf Zusammenarbeit, wo sich vielleicht eine Mensch in der Gruppe denkt, sag mal, seid ihr alle blöd? Es ist doch so offensichtlich. Die andere denkt sich, sag mal, seid ihr alle blöd? Es ist doch so offensichtlich. Jeder hängt in seinem Confirmation Bias fest und alle rennen in die falsche Richtung, weil man es eben nicht geschafft hat, das Gesamtwissen übereinander zu packen, um eine Vielperspektivität reinzubringen und sich so weit aus der Gleichung rauszunehmen, dass hinten die richtige Lösung rauskommt oder zumindest eine richtigere, als wenn jetzt eben die erste genommen wird oder die von dem, der am lautesten ruft oder was auch immer.
Ja, super Beispiele. Ne? Das mag ich auch an deinen Vorträgen, weil du immer so super gute Anekdoten hast. Erinnert mich auch an Fritz W. Simon mit seinem Buch Gemeinsam sind wir blöd, wo er das ja auch aus systemischer Sicht beleuchtet. Und das eine ist, ja klar, du siehst das, aber du hast ja auch Hacks, wie man das so ein bisschen auflösen kann und wie man dagegen steuern kann, die Teams nutzen können, um mit gezielten Musterbrüchen eben nicht in diesen Vorannahmen und Denkverzerrungen zu bleiben.
Es gibt so einen ganz einfachen, den ich gerne vorstelle, den habe ich auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, erst verstanden, warum das so gut funktioniert, weil ich da dieses Wissen aus Corporate, plötzlich Startup-Verhalten und so weiter zusammengebracht habe. Und wenn wir in Entscheidungsgruppen sitzen, dann passiert ja das, ne? Chef, Chefin kommt rein, erzählt irgendwas, bringt drei Argumente, dann gibt's irgendeinen Follower, der sie irgendwie als Mentorin annimmt, dann gibt's den nächsten, der sagt, oh, ich habe nur Argumente dafür, ne? Da passieren genau diese Gruppendynamiken. Und eigentlich versucht man neutral zu brainstormen oder ja, diskutieren, bin ich nicht der Freund, weil dann kommen üblicherweise genau diese druckbezogenen Denkverzerrungen rein. Aber mal ganz simpel am Anfang von einem Meeting das Thema einfach nur anzureißen, zu sagen, wir sprechen heute über das. Hier sind deine Informationen. Das muss nicht eine PowerPoint sein. Ich bin eh Freund davon, mal PowerPoint wegzulassen und vielleicht ein A4 auszuteilen, wenn es schon gedruckt sein muss oder irgendwie, ne, so. Und dann jede Person mal aufschreiben zu lassen, was würde ich jetzt tun? Es gibt ja diesen Post-it-Wahnsinn, fand ich das früher immer in Corporate-Zeiten. Ich habe dann schon irgendwann später auch angefangen, mit Post-its zu arbeiten. Aber warum das funktioniert, wenn ich als Einzelpersonen mal unbeeinflusst von den anderen meine Meinung aufschreibe, bin ich eben auch nicht so beeinflusst. Und plötzlich kommt viel mehr Perspektivität rein. Weil natürlich kann ich sagen, oh, vielleicht war es nicht so gut, was ich geschrieben habe, aber wenn ich es aufhängen muss, steht dann trotzdem das drauf. Dann kann ich nicht mehr nachplappern, was vielleicht vorher jemand gesagt hat. Also ganz simplerweise mal, seien es jetzt Post-it oder man kann auch so ein Blatt Papier nehmen, Brainwriting ist so eine andere Technik, wo man sagt, was würdest du jetzt tun? Und üblicherweise versuche ich ja dann trotzdem, meine Meinung zu vertreten. Aber wenn ich Brainwriting mache, dann schreibe ich es einfach auf ein Blatt Papier, auf die obere Hälfte. Und dann, wenn ich fertig bin, ne, nach 2 Minuten, 3 Minuten, geben wir das Blatt Papier nach rechts weiter. Dann können wir unserem, sag ich mal, westlich geprägten Kritikfokus Raum geben. Und dann darf jeder drunter schreiben, warum funktioniert die Idee von meinem linken Nachbarn nicht. Ne, so, dann kann ich einfach mal drunter schreiben, funktioniert nicht, weil. Und ich mache ja normalerweise Kritik, weil ich keine bessere Lösung oder sonst irgendwas habe. Also, wenn ich es selber nicht lösen kann, gebe ich es wieder nach rechts weiter. Und dann kriege ich eine Idee, die ich noch nicht hatte, mit einer Kritik, die ich noch nicht hatte und sage, wie kann ich jetzt diese Kritik auf die Idee anwenden, um sie so zu verbessern, dass es funktioniert. Das schreibe ich runter und dann redet jeder über das, was die Person in der Hand hält. Ich rede gar nicht mehr über mein eigenes, sondern ich muss plötzlich was anderes vertreten. Dadurch durchbreche ich meinen eigenen Confirmation Bias. Dadurch durchbreche ich das Framing, was vielleicht jemand vorher vorne gemacht hätte, wenn schon mal eine Lösung vorgestellt wurde. Ne, lauter solche Thematiken und vieles davon hat damit zu tun, dass ich Leute rausnehme aus der Gruppe. Natürlich gibt es Gruppen, die hyperperformant sind, die miteinander konsensieren können und wo das jemand gut facilitiert. Aber in Corporate-Gruppen, wo Gruppen andauernd neu gemischt werden, ist das extrem schwierig, wäre extrem zeitaufwendig und auch ausgebildete Agile-Coaches sind meistens nicht so gut da drin, unbekannte Gruppen zu coachen. Das hat nichts mit den Agile-Coaches zu tun, sondern einfach, dass es eine extrem herausfordernde Situation ist und ich traue mir das kaum zu. Deswegen versuche ich Gruppen üblicherweise in Individuen aufzuteilen für alles, wo es um Informationsausspeicherung geht und sie dann wieder als Gruppe zusammenzuführen, wenn es heißt, jetzt legen wir mal alles auf den Tisch, was da ist. Und dann fangen wir an, miteinander weiterzuarbeiten. Das sind ganz simple Dinge, die man machen kann, die vielleicht kontraintuitiv sind, aber letzten Endes aufzeigen, wir sind multiperspektiv. Weil ich sage aber, wenn wir uns in einem Raum einig sind, warum bringe ich Menschen rein, die der gleichen Meinung sind? Das ist doch völlig ineffizient. Dann kann ich es doch selber entscheiden, wenn wir uns eh einig sind. Wenn keiner Widerrede hat, wenn keiner findet, aber Achtung, wir müssen noch an das und das denken. Dann kann man genau die Effizienz, die allen Unternehmen fehlt, könnte man ja da rausholen. Aber meistens hat es ja auch einen Grund und dass es andere Sichten gibt. Sie kommen einfach nicht auf den Tisch.
Ja, das finde ich total spannend und habe ich auch von dir gelernt, gerade bei so Abschlussrunden, ja, also Feedback oder Feelback, ja, wie habt ihr euch gefühlt? Sage ich auch oft so, schreibt doch erstmal selber auf, ja, was denn heute war, was war euch am wichtigsten, was wollt ihr mitnehmen, was hat euch inspiriert, damit diese Sätze nicht kommen, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Das ist ja so der Klassiker, ja. Und meine Beobachtung ist genau die, die du sagst, wenn du dir vorher sagst, so 2 Minuten schreibt jeder ein paar Stichwörter auf, aber er sagt oder sie sagt genau das, ja, was da steht und lässt sich nicht von der Gruppe beeinflussen, entsteht eine größere Meinungsvielfalt. Und das ist durchgängig so. Und manchmal vergesse ich das, diese 2 Minuten, weil ich irgendwie jetzt so, na okay, doch nicht mehr so viel Zeit. Ja, sag jeder nochmal was. Ne? Und dann hast du so schnell dieses Einpendeln. Selbst wenn du sagst vorher, ich kann mich meinen Vorredner noch anschließen, bitte den Satz nicht zu benutzen, kommt er trotzdem vor. Ja. Und das ist interessant. Jetzt haben wir ja manchmal auch so ein bisschen Angst vor der Multiperspektivität, ja, weil wir ja glauben, ich will es ja so führen, dass meine Meinung durchkommt.
Also ich persönlich würde sagen, in meiner Erfahrung auch mit Führungskräften, die ja oftmals so in Kritik stehen, dass sie sich durchsetzen wollen und so weiter. Ich glaube, vieles davon ist unbewusst gelernte Selbstbestätigung. Ich wurde ja befördert, weil ich es besser weiß. Spannenderweise auch Intelligenz spielt da rein, weil man hat nachgewiesen, dass intelligentere Leute von Confirmation Bias stärker betroffen sind. Warum? Die Geschichten, die man sich unbewusst erzählt, die sind mehr bulletproof, ne? Die kann man schlechter disrupten mit einem Argument. Mhm. Und da hängt man in ganz vielen Sachen drin. Wurde immer wieder bestätigt über die Sachen. Es wurde immer gemacht, was ich gesagt habe. Dann müssen meine Ideen ja gut gewesen sein. Vielleicht war ich aber einfach auch nur durchsetzungsstark. Vielleicht bin ich sehr gut in Kommunikation. Ja, und wenn ich Führungskräfte frage jetzt in dem kleinen Rahmen und sage, ja, welche Entscheidung wollt ihr denn? Dann sagen die immer, ja, wir wollen die richtige. Und es ist egal, ob es meine ist oder nicht. In dem großen Raum benehmen sie sich halt anders. Aber genau da wird's ja auch spannend, wenn die Führungskraft nicht mehr reingeht und sagt, mein Vorschlag ist, und dann kommt plötzlich, weil alle Leute es aufgeschrieben haben, Gegenbeispiele, ne, wo sie in einigen Branchen ja immer noch das Gesicht verlieren. Ne? Es gibt sehr starke Branchen, wo es immer noch kulturell nicht erlaubt ist, als Führungskraft Fehler zu machen. Aber wenn ich das jetzt gar nicht mehr mache als Führungskraft und ich habe Lösung A im Kopf und jetzt kommt von dem Großteil, kommen wirklich gute Argumente für Lösung B, dann kann ich als Führungskraft auch sagen, und ich finde B übrigens von Anfang an super. Ich muss gar nicht mehr mich exponieren vorher, sondern ich kann sogar, selbst als patriarchischster Mensch, kann ich bis zum Schluss meine Meinung ändern, ohne das Gesicht zu verlieren, wenn ich erstmal die anderen zu Wort kommen lasse. plötzlich habe ich ein größeres Argumentarium in mir selbst, um dann entweder zu sagen, nein, wir machen wirklich A, ich finde das gute Geschichten, die ihr reingebracht habt, oder ich sage, wir machen B, aber dachte ich sowieso schon immer, ne, wenn ich mich nicht traue zu sagen, dass ich vorher A gesagt habe. Oder ich kann natürlich, wenn ich noch ein Stück weitergekommen bin, dann kann ich auch irgendwann sagen, so, hey, ich habe echt B gedacht, aber dank euch, ne, dann gebe ich auch wieder die Wertschätzung zurück, habe ich jetzt so viel Gutes gehört und ich glaube, wir sollten mit A gehen. Dieser Ansatz ist wichtig und dann natürlich das Klassische, was jetzt aus Agilität kommt, dass man vielleicht auch erstmal testet, dass man gar nicht seine eigenen Befindlichkeiten reinbringt, sondern eben Feedback holt, stark iterativ arbeitet und sagt, wir entscheiden nicht, sondern wir machen einen Test, ja, wir machen ein Forschungsprogramm und finden heraus, was resoniert denn mit denen, für die wir das machen, sei das jetzt Endkunde, sei das interner Kunde oder was auch immer.
Ja, du hast es schon angesprochen, dass wir unsere Identität ja oft über das Bescheid, Wissen und Recht haben konstruieren, ja im rationalistisch-funktional. Ich bin, was ich weiß, ich bin, was ich kann. Und das gilt es eben dann auch in Gruppensituationen zu beweisen. Ja, ich bin der Checker, ich bin der Experte, die Expertin. Und das braucht ja auch wieder eine neuroplastische Kraft, ja, sich von diesem Ich-Bild zu lösen, um in etwas hineinzukommen. Oh, ich bin Teil einer Gruppe und ich profitiere von den Stärken anderer. Ne? Steve Jobs hat es ja immer so schön gesagt, ja, warum soll ich Leute einstellen, die dümmer sind als ich? Ich hole mir natürlich Leute, die schlauer sind als ich. Also anscheinend ein Teil von ihm wusste das. Was sind denn so die Aha-Erlebnisse, wo du so merkst, ah, nachdem das passiert ist, ist man auch neugierig darauf, seine Denkverzerrung loszulassen. Gibt's da sowas, auch so Übungen, die du machst?
Mal abgesehen davon, dass ich die, wie du es so genannt hast, Anekdoten erzähle, wo sich Leute erstmal wiederfinden, mache ich kleinere Übungen. Das können ein paar Sekunden Übungen sein, wo ich sie mehr oder weniger in so Fallen reinlaufen lasse, die aber so einfach sind, dass man sagt, das hätte ich jetzt doch wissen müssen. Also dieses, mein Selbstbild stimmt nicht mit dem überein, Erkenntnis von dem, was ich mal überzeugt war. Und ich finde es wichtig zu sagen, ich bin okay, du bist okay. Aber gerade die Leute, die es am meisten brauchen, sich vielleicht auch mal zu verändern, sich selbst ein bisschen im Positiven zu disrupten, das sind die, die sagen, ja, dann bin ich okay, dann mache ich ja nichts. Und ich gehe dann nicht rein und sage, ihr seid doof, sondern ich lasse jeden erkennen, ich bin nicht nur okay, aber ich bin auch manchmal doof. Das kann man sich selbst vor Augen führen. Da muss ich den Leuten nicht die Bühne geben und sagen, guck mal, wie doof ihr alle seid, sondern sie stellen fest, diese einfache Aufgabe kann ich nicht lösen. Das darf doch eigentlich nicht sein.
Was wäre das für ein Beispiel? Ne?
Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil viele davon sehr visuell sind. Aber ich habe zum Beispiel im Rücken, mache ich so Zahlenspiele, ne, so ganz simple Zahlen, wo sie dann auf eine Lösung nicht kommen. Ne, sei es mathematisch oder sei es visuell, wo sie Zahlen nicht erkennen können, die da dazugehören. Wo sie sagen, das geht doch nicht. Oder ich zeige ihnen eine optische Täuschung. Frag sie, was ist das? Dann sagen die optische Täuschung. Und ich so, ja gut, ihr seid doch Herr eurer Gedanken. Dann, wenn ihr wisst, diese Punkte sind nicht da, dann denkt die doch mal weg. Wer schafft denn das gerade? Ja, und dann stellen sie fest, diese Programme, über die ich vorher gesprochen habe, wo sie denken, ja, okay, wenn ich das weiß, dass immer das Auto oder auf der Straße rumläuft, dann kann ich ja damit umgehen. Und sage ich, ja, dann denkt das doch mal weg. Denkt doch mal die Punkte auf dieser optischen Täuschung weg. Und dann merken sie, ja, geht ja nicht. Diese unterbewussten Programme, die mir was aufzeigen, die sind eben da. Ich kann sie nur besser handeln. Ich kann sie mit Struktur minimieren, aber wegmachen kann ich sie letzten Endes nicht, weil die haben ja auch eine ganz wichtige Funktion. Im Großteil des Lebens funktionieren die total gut als Energiesparer, ne, dass ich in Kategorien denke, dass ich weiß, morgens geht die Sonne auf. Nein, ich streichel die große Katze nicht bei der Safari. Ne? Das sind ja alles Denkfixierungen, die mir helfen, aber im Bereich Kreativität dann eben nicht mehr funktional sind. Ja, und dann bringe ich natürlich auch ein paar Studien. Ne? Es gibt ja Menschen, die werden über Selbsterkenntnis, wachen sie auf, andere über Übungen. Ne? Ich muss es selber mitmachen, ich muss was aufschreiben. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich brauche jetzt aber hier noch einen Fakt dazu. Ja, und wenn man zum Beispiel über das Thema Brainstorming spricht, wenn ich sie frage, ne, wie macht ihr denn Ideen? Und sagen, yo, Brainstorming. Build upon other ideas, don't judge und so weiter. Und Brainstorming wurde erfunden vom Alex Osborne irgendwie in den 30er Jahren, letztes Jahrhundert. Damals sehr, sag ich mal, modern, dass so ein Marketing-Patriarch seine Mitarbeiter nach Ideen fragt. Und der hat dann diese vier Regeln da erfunden. Und irgendwann ist die Forschung darauf aufmerksam geworden. Und die erste Studie, die ich kenne jetzt, zähle ich mal genauso eines dieser Studienbeispiele, war meines Wissens 1952 von Wade. Und die wollten dann nachweisen, wie cool das ist, wenn man Mitarbeiter in den Denkprozess, in den Kreativitätsprozess mit einfließen lässt. Und haben halt getestet, wir setzen jetzt 5 Leute in einen Raum und sagen denen, beurteilt die anderen nicht und baut auf den anderen Ideen auf, und haben den Vergleich gemacht, haben halt 5 Leute in 5 einzelne Räume gesetzt. Also haben sie individuell getrennt. Und doberweise kam genau das Gegenteil raus. Die Leute in den getrennten Räumen kamen auf 80% mehr Ideen und noch dazu waren diese Ideen signifikant besser. Ja, und seitdem gibt es etliche Studien, die beweisen, dass Brainstorming doof ist. Und was machen wir hier 70 Jahre später? Wir sitzen immer noch da und sagen, oh, lass uns mal brainstormen, was eine gute Idee ist. Jetzt stellt euch vor, es ist nicht nur Brainstorming, jetzt dürft ihr auch noch judgen. Ja, jetzt nehmen wir sogar diese Guardrails weg und sind in einer Diskussion in einem offenen Raum, wo wir Autoritäten haben, ne, wo wir Leute, die sich besser darstellen haben, wo wir vielleicht introvertierte Leute haben, die sich raushalten. Wie könnt ihr denn erwarten, dass ihr bessere Ergebnisse liefert als das, was die Forschung schon oftmals bewiesen hat, dass es eben nicht geht? Und dann kommt schon so Energie und dann so, ja, wie mache ich es denn? Ne? Und dann bringt man eben so kleine Beispiele, wie zum Beispiel, schreib's auf und dann sagen die, ja stimmt, das hilft, das zu minimieren, das reicht doch schon mal. Ich bin immer der Meinung, bei unserer Denkkapazität, die wir haben, diese 10 Bit, die wir, letzte Forschung, die ich gelesen habe, waren 10, normalerweise waren es 40 bis 50 Bit, die wir im frontalen Lappen irgendwie verarbeiten können. Das ist so gut wie nichts. Versus die 11 Millionen Bits, die wir jede Sekunde im Gesamtgehirn verarbeiten. Diese 10 Bits, die muss ich doch so einsetzen, dass sie effizient sind und nicht noch komplizierte Übungen reinbringen, wo ich mich überwiegend auf die Übung konzentriere, weil dann habe ich auch keine Kapazität mehr, Ideen zu bringen. Deswegen versuche ich alles, was ich bringe, auf so eine Einfachheit runter zu kondensieren, dass jeder sagt, ja, das begreife ich noch, da brauche ich jetzt nicht viel Kapazität dafür und das ist einfach genug, dass ich es auch mal probieren möchte. Und dann entsteht, wenn man es mal macht, plötzlich sagt man eben, wie du gerade, dann kommt eben nicht, ich schließe mich an, sondern dann lesen die Leute wirklich vor, was sie aufgeschrieben haben und stellen fest, selbst die ruhige Kollegin, die sonst nie was sagt, die hat brillante Ideen. Ja, so wie auch viele Introvertierte in so Online-Settings viel mehr brillieren, weil sie sich von der Macht der Gruppe gar nicht mehr so eingeschüchtert fühlen. Boah, die wissen ja alle was. Da entsteht Wertschätzung, da entsteht Miteinander und dann sagt man, dich frage ich jetzt vielleicht öfter, weil du hast so coole Ideen. Vorher hast du mal nur gesagt, ich schließe mich an.
Also würdest du sagen, eine Übung, wenn man jetzt an die Hörerin denkt, könnte sein, anstatt Brainstorming mal zu sagen, man fängt an, dass jeder seine Idee aufschreibt und dann zusammenbringt? Oder wie wäre so eine Vorgehensweise?
Genau, also heute als Silent Brainstorming bekannt. Design Thinking hat das vor, was weiß ich, ein paar Jahren auch mit reingenommen. Die arbeiten ja viel mit Post-its, war aber früher auch nicht so, wo man sagt, ne, ihr schreibt jetzt eure Ideen auf. Der Prozess, den ich normalerweise durchmache, ist, jeder kriegt Post-its, eine Idee pro Post-it, möglichst selbsterklärend, so News-Headlines, sage ich immer. Ne, so, wenn man sich die Bild durchguckt, dann liest man den Text gar nicht mehr, weil oben schon so viel drinsteht, so unter dem Motto. Und dann darf jeder alles quantitativ aufschreiben. Ne, und wir sind tendenziell so, dass wir nur gute Sachen aufschreiben. Ich versuche dann zu bitten, und das wird besser mit Übung, dass man wirklich alles aufschreibt, weil es muss ja nicht alles genutzt werden. Ne? Und weil oftmals bringt mich eine auch komische, creepy Idee wieder zu einer nächst besseren. Und dann wird quantitativ aufgeschrieben und dann darf jeder alles aufhängen. Und dann merkt man, da gibt es auch Überlappungen. Die Gruppe fängt dann an zu sortieren und Kategorien zu machen. Da entstehen neue Denkstrukturen im Kopf. Und dann frage ich auch gerne mal, wenn es so kategorisiert wurde. Ne? Plötzlich habe ich aus, was weiß ich, 50, 60 Post-its, habe ich 4, 5 Kategorien und dann merkt jeder, hey, ich habe zu jeder Kategorie was beigesteuert. Und dann frage ich, ja, was ist der Unterschied zu sonst? Und manchmal nach so ein bisschen Nachdenken sagen sie, ne, anstatt dass wir sonst miteinander reden und dann kommt direkt so ja, aber und nein, weil. Was ja nicht ein kollaboratives Setting ist. So ja, aber, nein, weil heißt implizit immer, ich weiß es besser als du. Ich werte deine Idee ab und stelle mich über dich und damit sind wir nicht mehr in einem Setting, wo wir neutral verschiedene Perspektiven auf den Tisch legen. Wenn ich aber anfange zu kategorisieren, passiert eins, nämlich die sagen, meine Idee gehört zu deiner. Die gehört auch zu der Kategorie. Und selbst wenn sie dann vielleicht nicht in die nächste Runde genommen wird, weiß ich, ich habe zu der Kategorie was beigesteuert, ich kann auf der Idee der anderen aufbauen und irgendwann gehört dann jeder zu dieser Ideenmenge mehr oder weniger dazu, identifiziert sich damit und dadurch entsteht auch ein Miteinander. Jeder trägt die Lösung viel eher mit, weil er sagt, ich habe da mitgearbeitet, ich konnte mich selber einbringen und so weiter. Also wie du sagst, ne, Aufschreiben reicht, das hilft schon mal, um das auseinanderzunehmen, aber du kannst danach die Gruppe noch viel mehr zusammenwachsen lassen, indem du es dann eben findest, guck mal, wir haben da 5, die sind gleich, dann gibt's hier noch ein ähnliches, ne, und das in Kategorien zu packen, ist dann noch der nächste Schritt. Und dann kann man natürlich überlegen, wie ist jetzt der Entscheidungsprozess zu sagen, welche dieser Einzelthematiken nehmen wir jetzt weiter? Und dann gibt's Priorisierungstechniken oder Abstimmungstechniken, ja, so mit demokratischem Dot-Voting oder ich mache eine Widerstandsabfrage, wenn ich eher möchte, dass es stark mitgetragen wird. Da gibt's dann auch verschiedene Ansätze.
Ja, wahrscheinlich ist auch ein großer Bias, eine große Denkverzerrung, dass es eine richtige Lösung gibt, eine richtige Idee und dass einer das Genie, die weiß, das ist vielleicht die Gegenpart, sondern dass wir Bedeutung ja konstruieren aus unserer Subjektivität heraus und jeder nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit sieht und es eben keine objektive Wirklichkeit gibt, die exakt beschrieben werden kann, besonders nicht in Komplexität. Das ist ja vielleicht schon nochmal die erste eigentliche Verzerrung. Wer sind wir denn als wahrnehmendes Wesen in dieser Welt? Sind wir ein erkennendes Wesen, das etwas erkennt, was er objektiv ist? Oder sind wir ein sinngebendes und wahrheitsgebendes Wesen, das eben den Dingen was zuschreibt? Ne?
Ich sage immer so, alles ist wahr, weil es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um Wahrnehmung. Und jeder hat eine Wahrnehmung, die für ihren, seinen Erfahrungshorizont erstmal stimmt. Die kann sich ändern, wenn ich neue Blickwinkel reinbekomme, aber bis dahin bleibt das erstmal wahr. Und damit muss ich der Person nicht das Gesicht nehmen und sagen, du bist falsch, weil es stimmt ja nicht. Auch wenn es aus meiner Perspektive vielleicht nicht nachvollziehbar ist, aus dem Blickwinkel des anderen ist es erstmal wahr. Und genau, ne, wie du sagst, in Komplexität gibt es gar nicht mehr die eine richtige Antwort. Da muss ich dann eben iterativ in nichtlinearen Zyklen letzten Endes denken. Und das ist eine der Sachen. Ich stelle oftmals vor, dieses Cinefin, ich weiß immer nicht genau, wie man es ausspricht, Framework.
Kneffin oder so.
Kneffin, genau, das ist irgendwie, was das Gälisch da irgendwie aus dem Walisischen, glaube ich, kommt ursprünglich.
Ja, ja, ja.
Und stell überhaupt mal die Frage, in welchem dieser vier Quadranten bewegen wir uns jetzt? Ist es einfach, ist es kompliziert, ist es komplex oder ist es chaotisch? Chaotisch ist eher unwahrscheinlich in Arbeitssettings, auch wenn es sich oftmals so anfühlen mag. Und wenn man da Beispiele bringt, was ist jetzt was, dann findet man schon raus, wir sind jetzt eher im Komplizierten oder eher im Komplexen, kann man natürlich nie 100% abgrenzen, weil je tiefer ich gehe, desto komplexer wird es dann letzten Endes auch immer. Ja, und dann kann ich schon sagen, ja, hier werden wir nicht mehr eine Lösung finden, weil sonst wüsste sie schon jemand. Ja, und dann ist es auch okay, dass wir verschiedene Lösungen finden. Und spannenderweise sind die besten Lösungen oftmals die, die man am Anfang doof findet, weil wir haben eben keine Erfahrung in dieser Lösung. Und Erfahrung lässt uns gut fühlen, wo ich weiß, da ist keine Gefahr dahinter. Und wenn ich keine Erfahrung habe drin, dann gehen erstmal alle Warnleuchten in mir irgendwie an, weil es was Neues ist. Und deswegen sage ich auch oftmals bei großen Entscheidungen, ja, sei es jetzt im Unternehmenskontext oder im Privatkontext, entscheide dich für die Alternative, die sich erstmal unangenehmer anfühlt. Weil das oftmals die ist, wo du mehr investieren musst, aber hinten raus vielleicht auch mehr bekommst. Weil die, die sich sehr angenehm anfühlt, ist die kurzfristige. Das ist die bekannte. Das ist nicht die, die was anderes liefern wird, als das, was du bisher hattest. Ja, das ist die, in der du dich sicher fühlst. Und wenn du was Neues suchst, dann muss es sich auch neu anfühlen. Und neu anfühlen tut sich eben für den Hinterkopf oftmals erstmal nicht so gut an. Das ist der Muskelkater, der schon prediktet wird, der schon vorausgesagt wird vom Gedankenwelt.
Das ist ganz tricky. Das Neue ist eben neu und damit unsicher und unbekannt. Und wir hätten ja gerne das Alte im Neuen. Genau. Und genau dieses Spiel, es ist außerhalb der Komfortzone und muss sich ein bisschen itchy anfühlen. Es ist ja gar nicht so einfach, gerade jetzt mal in dieser Zeit, wo wir so merken, die Lösungen könnten außerhalb des Tellerrands liegen. Die einen weiter so, obwohl es ja propagiert wird, jetzt noch mehr Wachstum und wir verkaufen noch mehr Autos und machen so wie in den 90ern, ja, starten die Globalisierung neu und sind wieder das größte Exportland am Planeten. Wo du denkst, vielleicht muss die Story neu erfunden werden, ja. Weil wir können nun mal kein China noch mal 20 Jahre voll beliefern, ja. Und das will ja keiner hören. Obwohl es logisch ist, obwohl alle wissen, ja, stimmt, linear weiterstricken können wir es nicht. Jetzt müssen wir in diese Zone der Unwissenheit und der Unsicherheit gehen in das wirklich Neue. Und da hängt's ja dann ganz gewaltig.
Also eine Sache, die ich oftmals auch versuche, in den Rahmen mit einzustricken, ist zu sagen, wir müssen gar nicht recht haben. Wir denken oft noch in diesen linearen Zyklen, weil so sind wir groß geworden, sehr prozessual und ist natürlich auch schön, wenn es so einfach ist. Und ist auch gut, wenn man komplexe Sachen so vereinfachen kann, dass sie zumindest funktionieren in einem komplizierteren System. Weil so natürlich müssen wir effizient arbeiten in Unternehmen etc. Aber da, wo wir jetzt unterwegs sind, in der komplexen Geschichte, müssen wir nur etwas finden, auf das wir Feedback bekommen. Weil wenn es neu ist, wissen wir eh nicht, ob es richtig ist. Ne? Wir können nur gucken, dass wir sagen, daran glauben wir und es macht Sinn, mit all dem Wissen, was wir jetzt sammeln konnten, dass wir mal an den Markt gehen zum Kunden und das mal ausprobieren. So fast Prototyping wäre das jetzt im Design Thinking. Ich nehme manchmal so ein Beispiel und halte einen Stift hoch und sage, das würde auch im Zweifel reichen, um herauszufinden mit einer Theorie, das ist meine Theorie, um Krebs zu besiegen. Und dann gehe ich zu irgendwelchen Leuten hin und sage,
hier, guck dir diesen Stift an, das ist meine Theorie, um Krebs zu besiegen. Was hältst du davon? Und dann kriege ich Feedback. Ja, und die meisten werden sagen, sag mal, tickt's noch richtig? Da gibt's doch bessere Sachen. Und automatisch habe ich Feedback. Oh, vielleicht habe ich zu früh angefangen. Ne? Ich hätte vielleicht da anfangen können, was es schon gibt. Na, also sobald ich anfange, in diesen iterativen Zyklen zu denken, muss ich gar nicht mehr recht haben. Weil ich kann es eh nicht wissen. Das heißt, ich kann rausgehen und da das Feedback bekommen und eigentlich die Außenwelt entscheiden lassen. Mit dem Feedback, was es dann gibt, bin ich auf dem richtigen Weg. Ist das besser als das, was es jetzt schon gibt? Und damit nehme ich vielleicht auch den Druck raus, bei vielen Führungskräften eben dieses Recht zu haben. Wenn sie entscheiden, wir sind nicht mehr im komplizierten Bereich, wo es vielleicht auch oftmals noch richtige Lösungen gibt, wenn ich die richtigen Experten zusammenbringe, sondern wir sind jetzt wirklich in einem komplexen Bereich, dann sage ich, es geht nicht darum, dass ihr Recht habt. Es geht nur darum, Feedback zu bekommen, damit ihr einen Schritt weiterkommt. Und damit könnt ihr sogar mit was Falschem rausgehen. Das ist das Schöne, ne? Wenn du überzeugt bist von deiner Idee, ja, dann testen wir die halt. Dann kommt raus, ist sie besser oder schlechter als die andere, die wir testen? Ne? Wenn man überhaupt in diesen Kategorien besser und schlechter denken will, letzten Endes. Aber gibt es das Feedback? Woran messen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Und das kann den Druck nehmen, aber natürlich sind wir dann wieder bei so Kulturen, wo in vielen Arbeitskontexten halt auch heißt, wir müssen die eine Lösung präsentieren. Aber die Lösung kann auch sein, wir testen jetzt das. Ja, und wenn dann jemand sagt, ja, weil ist ja total doof, ne? Du kannst ja mit einem Stift nicht Krebs testen, macht ja überhaupt keinen Sinn, dann kannst du sagen, ja, genau. Ist auch irrelevant, weil was wir testen wollen, ist nur, wir wollen ein Feedback und das können wir damit eben messen, ob das und das funktioniert. Also ich muss mich gar nicht mehr hinstellen und sagen, ich habe recht, sondern ich sage nur, ich habe etwas gefunden, mit dem ich Datenpunkte sammeln kann, die uns dann letzten Endes weiterbringen. Es geht um Fortschritt und nicht um Recht haben mehr. Und das ist dieser Unterschied zwischen der rechten Seite vom Gnefin und der linken Seite, wo ich eben dann eben nicht mehr Recht habe, sondern Erkenntnisse sammeln. Und das finde ich einen spannenden Bereich und den verstehen Führungskräfte auch, auch wenn sie natürlich da auch ihre Ängste mit reinbringen und sagen, ja, aber kann ich das nach oben so kommunizieren? Ja, probier's doch mal. Hast du es mal probiert? Ich weiß es nicht. Wenn dann oben eine neue Theorie reinbringt, ja, dann testen wir das halt. Ist doch okay.
Ja, da wird's spannend. Da würde ich ja auch so sehen. Wir sagen ja auch, es geht immer um den nächsten Schritt. Also die Last zu nehmen, irgendwas schon zu wissen, wie es in 10, 20, 30 Jahren ist, wo du denkst, guck dir mal Globalität an, guck dir mal KI an, guck dir mal Ressourcen an und so weiter. Dann weißt du so, wir werden äußerst überrascht sein, was in 10, 20 Jahren ist. Ne? Den Raum der Besprechbarkeit erhöhen, ja, kann man drüber reden. Und kann man Führung aushalten, die nicht wissend zu sein scheint? Weil da geht's ja auch darum, die da oben haben ja keine Ahnung. Jetzt brauchen wir mal einer, der klare Vorgaben gibt und dann ist Ruhe im Karton. Ja, dann bewahren wir diesen Zustand, halten den stabil. Das ist ja auch so, so oft dieses politische Versprechen. Wir schaffen eine Welt, die sich nicht verändern wird. Wo ihr sicher seid, wo alles so bleibt, wie es ist und du denkst so, ja, ist doch totaler Blödsinn, kannst du ja gar nicht. Und es werden die Veränderungen, die schon offensichtlich sind, Demografie oder, komplett wegignoriert oder Klima, ja, nee, gibt's nicht, also haben wir kein Thema mit. Ne? Und das ist natürlich ein zähes Terrain. Ja, was sind denn da so Schritte, diese, ich sag mal, das sind ja fast schon Paradigmen des Denkens und Handelns, die wir da gerade erleben, auch in so einer Art Gegenreformation. Ja. Was sind da so Impulse?
Ist natürlich schwierig, weil hätte ich jetzt da die Musterlösung.
Wir wollen sie hören.
Genau. nichtsdestotrotz, ich glaube, also auch da gehe ich oftmals über diese Ansätze von Denkverzerrungen. Ich komme bei ganz vielen Sachen mit dieser Geschichte und sage, wenn du dir anfängst, bewusst zu werden, dass du gar nicht recht haben musst, kannst, was auch immer. Wenn wir jetzt in einem komplexen Raum unterwegs sind, hier geht's nicht mehr um Flugzeugfliegen, sondern hier geht's plötzlich um Pokerspielen. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, du kannst aber über viele Iterationen sicherstellen, dass du öfter recht hast als der Zufall. Im Endeffekt sich überhaupt in Bewusstseinsregionen zu bewegen, wo man sagt, ja, stimmt. Es ist nicht mehr so, dass ich immer recht habe. Und das muss mir niemand sagen, sondern ich kann die Fragen stellen und die können ja im Kopf ablaufen. Ich muss niemanden auf die Bühne stellen, dass er oder sie sich da bloßstellt und sagt, ich als Führungskraft, ich kann es nicht mehr. Aber alleine, wenn ich eine Statistik zeige, mache ich ganz gerne eine McKinsey-Statistik. Ich bin nicht der größte McKinsey-Fan, aber zumindest hört man auf die Statistiken in der Führungsebene und sage, die meisten Führungskräfte, Geschäftsleitungen sagen, Innovation ist wichtig für mein Unternehmen. Das sind irgendwie 84% sagen, das ist fürs Überleben total wichtig. Das Spannende ist aber, dass 94% der Geschäftsleitungen sagen, und ich bin nicht zufrieden mit der Performance meines Unternehmens.
Wenn das jetzt aber diejenigen sind, die Unternehmen eigentlich in eine gewisse Richtung treiben sollten, dann sind sie ja nicht sehr erfolgreich damit. Wenn ihr sagt, das ist das Wichtigste und gleichzeitig, ich bin nicht zufrieden, dann scheint ja euer Zugriff nicht groß genug zu sein. Irgendwie braucht es ja mehr dafür. Und wenn euer Gehirn nicht mehr ausreicht, so wie das vielleicht vor 100 Jahren war, wo es noch ein bisschen linearer ablief oder nicht ablief, aber wo zumindest Linearität noch funktioniert hat, dann braucht es irgendwie mehr und dann braucht es mehr Perspektiven und damit auch mehr Vielfalt. Und Vielfalt ist erstmal was, ich sage immer, ne, Diversität tut weh. Ich bin jetzt nicht derjenige, der mit Gender und Neutralität kommen kann. Ich bin da selber sehr männlich und auf der Bühne nimmt man mir das nicht ab. Aber ich kann zumindest sagen, Diversität heißt, da sitzen Leute, die haben eine andere Wahrnehmung. Das heißt, die denken anders, die würden anders entscheiden und ihr könnt es nicht nachvollziehen. Weil wenn ihr es nachvollziehen könntet, bräuchtet ihr ja die nicht im Raum. Dann hättet ihr die Perspektive in euch drin. Da ist auf jeden Fall immer Konfliktpotenzial da. Und die Frage ist, wie handelt ihr dieses Konfliktpotenzial? Durch Recht haben oder durch Hinterfragen, wie kann denn das sein, dass eine Person, die ich auch schätze, die ich jetzt dreimal befördert habe, die vielleicht nicht auf meiner Ebene ist, aber wo ich sage, die hat Ahnung, dass die eine andere Sichtweise hat als ich. Und andersrum kann ich auch fragen, wie kann denn das sein, dass ich Führungskräfte befördere, die alle die gleiche Sicht haben wie ich, obwohl die Welt doch so unterschiedlich aussieht. Na, und alleine solche Fragen mal zu stellen, kann schon helfen. Und dann kann man wieder fragen, ne, vielleicht siehst du es auch nur nicht. Vielleicht bist du gerade entweder in einem aktuellen Zustand oder in einem Gesamtzustand so, dass du Blindheiten hast. Ich rede auch gerne über so deine Performance-Kurve ändert sich ja über den Tag. Und ne, wer von euch kennt so dieses Hangry-Sein? Ne, da gehen auch erstmal die Hände hoch. Und dann sage ich, habt ihr euch mal überlegt, was das für einen Einfluss auf eure Entscheidungsfindung hat? Und nö, irgendwie nicht. Und dann bringe ich so ein Beispiel, die letzte Studie, die ich kenne, die kennst du den Hungry Judge-Effekt?
Ja, von den Richtern, ob die vorm Essen oder nach dem Essen ihre Urteile sprechen. Ja.
Und das mal zu erzählen, ne? Und die letzte Studie jetzt aus Israel 2012 ist die, glaube ich, also sehr aktuell. Das sind Leute, die sind ausgebildet, neutrale Entscheidungen zu treffen. Wenn jemand ausgebildet wird, sich selber aus der Equation zu nehmen und zu sagen, ich entscheide jetzt nur nach Recht und Unrecht, dann sollten das Richter sein. Die wissen das bestimmt besser als du und ich, ja, weil wir nie durch so ein Thema durchgelaufen sind. Und in Israel bei der Studie war das so, da hat mal geguckt, Leute, die um Begnadigung gebeten haben. Und als die Arbeitssession anfing, haben die knapp 2/3 haben die begnadigt. Und am Ende dieser Session, also kurz vor Mittag, war es noch knapp 0, irgendwas Prozent. Also es ist nicht irgendwie 2-3% abgebogen, sondern wirklich komplett eingebrochen. Wenn ihr jetzt glaubt, immer die Wahrheit zu kennen, dann fragt euch mal einen Judge, der die Wahrheit tatsächlich besser kennen sollte als ihr. Wenn der sich von 9 Uhr bis 11.45 Uhr so stark verändert, kriegt ihr das dann wirklich immer hin? Oder braucht ihr vielleicht andere, die gerade in einem anderen Zyklus sind, die später essen gehen oder was auch immer, die andere Wahrnehmungen, andere Situationen letzten Endes haben, um euch zu helfen, diese gesamte Situation besser auszuleuchten? Und ich glaube, über so ganz viel Selbsterkenntnis entsteht zumindest eine gewisse Energie, bewusster mit so Themen umzugehen. Das ist mir auch mein Anliegen. Ich bin Impulsgeber in ganz vielen Sachen. Gebe eben so kleine Hacks rein, wo dann danach eine Erkenntnis passiert. Die erste Erkenntnis, mein Selbstbild stimmt nicht mit dem überein, wie ich mich bis jetzt gesehen habe. Ich falle rein auf so eine ganz kleine Übung. Das zweite ist, ich finde mich wieder in diesen Anekdoten und sage, stimmt, das bin ich auch. Und ich sehe das auch bei anderen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir zusammenkommen, wie können wir denn das möglichst gut mehr oder weniger minimieren und dann bringt jemand den Vorschlag und sagt, lasst uns mal aufschreiben, ne? Lasst uns mal die Frage stellen, wie können wir Biases minimieren? Wie könnt ihr mir helfen, als Führungskraft Biases zu minimieren? Zum Beispiel ohne, dass ich das Gesicht verliere, weil ich darf es nicht nach oben oder was auch immer. Ne? Und allein in diese Besprechbarkeit wieder reinzugehen, hilft bei ganz vielen Situationen, weil dann fange ich auch an zuzuhören, wenn jemand sagt, hey, Klimawandel ist eben nicht im Prozess in unserer Gleichung drin. Ne? Wirtschaftlichkeit, und klar müssen wir wirtschaftlich arbeiten als Organisationen, noch funktionieren wir in diesen Systemen und die können wir auch nicht einfach so mal abtun. Oder irgendwo müssen wir aber die Übersetzung machen und sagen, wird uns das gerecht als biologisches, soziales Wesen, was wir eigentlich sind, und wo ist die Übersetzung dann irgendwann in Aktien wert und wie machen wir den am besten? Ja, und plötzlich kann ich andere Dinge besprechen, weil ich sage, wir sind alle nicht perfekte Wesen und das hat nichts mit uns als Person zu tun. Wir können als Person total dufte sein, aber trotzdem sind wir hangry. Wir können als Person total dufte sein, trotzdem, wenn ich mir ein Auto kaufe, falle ich auf so eine Falle rein. Ändert nichts daran, dass ich eine coole Sau bin. So, dann plötzlich kann ich mich rausnehmen aus diesem Thema und sage, das sind halt Prozesse, die ablaufen, die aber mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun haben. Die nehmen nichts an meinem Selbstwert mehr, sondern da sagt man, das ist einfach eine Herausforderung, die damit reinspielt. Die betrifft uns alle. Wie können wir daran arbeiten, insgesamt als Gruppe besser zu funktionieren. Und natürlich, wenn es dann auf Führungsebene ist, dann ist immer die Frage, ne, wie kann ich das als Führungskraft am besten begleiten und sicherstellen, dass die Gruppe inklusive mir eben die Ergebnisse liefert, die besser sind. Nicht die richtig sind, sondern die besser sind als vorher.
Ja, das finde ich sehr gut illustriert, weil natürlich diese, was du auch sagst, diese Blindheit in der Perspektivübernahme, also wie sieht die Welt aus den Augen eines Gegenübers aus, ja, haben wir nicht so gelernt, ja, sondern hauen unser Recht haben darüber. Das bedeutet ja so einen Komplexitätszuwachs und Fähigkeit, die Welt in ihrer Komplexität besser beschreiben zu können. Das ist im ersten Blick, hast du auch gesagt, ein energetischer Aufwand. Aber auf dem zweiten Blick entspannt es ja auch. Der Trade-off, der kommt ja so ein bisschen später. Und das ist ja so ein bisschen das Deal, wo man sagt, ich bin alles so kompliziert, nö, ich sehe das so, ne? Dann bleibst du aber in einer Verstimmung. Mhm. Und wenn du aber dieses Verstehen hast, ach so, deswegen siehst du das so. Ach ja, jetzt können wir anders zusammenarbeiten. Da kommt es ja in eine andere Gestimmtheit.
Genau. Ne? Und ne, du hast gesagt, da entsteht ein Komplexitätszuwachs. Ne? Das höre ich dann auch manchmal. Ja, jetzt macht's aber ganz schön kompliziert. Ne? Und dann sage ich, ja, jetzt macht's nicht kompliziert, sondern komplex. Aber eigentlich macht's das nicht komplex. Sondern das, was hier passiert, ist nur, ihr versteht mehr von der Komplexität, die schon vorher da war. Ihr habt eure Welt so stark vereinfacht und wundert euch, dass ihr in einem dreidimensionalen Raum mit eindimensionalen Mathematikgleichungen nicht mehr vorankommt. Jetzt versteht ihr, aha, da fehlt mir eine Dimension. Und wenn ich die Dimension reinnehme, ja, macht's schwieriger, nicht gut, aber ich kann ja nicht einfach sagen, die Welt ist 2D, ne? Wir leben nicht in Minecraft oder was auch immer, obwohl dies, glaube ich, auch 3D ist. Aber ne, so, ich nehme Dimensionen raus und bisher hat das vielleicht funktioniert. Jetzt merke ich, es funktioniert nicht mehr. Ich frage mich ganz lange, woran es liegt. Und dann ist eigentlich das Verständnis von einer Dimension mehr, und das sind ja nicht nur drei, es sind ja vier Dimensionen, die da reinspielen letzten Endes, hilft mir nur, bessere Lösungen zu finden. Also an sich, ja, es ist erstmal der Schmerz zu sagen, ah, noch was, was ich beachten muss. Ah, noch was ich beachten muss. Ja, sicherlich. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, und endlich gibt's dir mehr Handwerkszeug, um erfolgreicher zu sein, was auch immer du letzten Endes als Erfolg für dich siehst. Ne? Bist du schon auf einer Ebene, wo es nur um Geld abliefern liegt? Geht es um eine, wo du sagst, ich mit meinen Mitarbeitern schaffe ein gutes Umfeld? Geht es um eine, was auch immer Erfolg letzten Endes in der Definition ist? Meistens ja auch nicht nur eine Dimension. Jetzt hast du ein bisschen mehr Handwerkszeug, um erfolgreicher zu sein. Und da sagt, glaube ich, niemand, finde ich doof. Natürlich ist die Erkenntnis erstmal doof. Es war nicht so einfach, wie ich es vorher gedacht habe. Aber wenn man es damit verknüpft, zu sagen, ja genau, und deswegen hat es ja auch vorher nicht so funktioniert oder zumindest nicht mehr funktioniert, weil die Welt war eben schon immer komplex und jetzt mit all den Veränderungen, die wir haben, brauchen wir auch mehr Komplexität, um dem Ganzen passendere Lösungen zu präsentieren.
Ja, ich habe jetzt von Markus Kleiner ein schönes Wort dazu gehört, wie die Welt in einer höheren Auflösung anzuschauen.
Oh ja,
also
das ist schön.
Feinere Granularität. Ja, weil auflösen ist ja auch so ein dialektisches Wort, so ähnlich wie hegelianisches Aufheben. Ja. Du schaust hochaufgelöster drauf, du siehst mehr, du löst vielleicht das polarisierende Denken auf, weil du das, was als Polaritäten wahrgenommen worden ist, umhüllen kannst und sehen kannst, ah, beides kann ja richtig sein, ja, was dir vorher unvereinbar entschien. Und du bringst das Ganze auf ein anderes Level, also du löst die Spannung auch, ne? Und wenn du drei Hacks unseren Hörerinnen geben könntest, Handwerkszeug, was wären so Sachen, wo du sagst, ja, das ist so kleine Experimente mit Denkverzerrung, damit kann man mal so experimentell losgehen, was wären das?
Also ich meine, den ersten haben wir schon besprochen, Dinge aufschreiben, ne? Also Gruppen in Individuen zerspalten, bevor sie wieder dann als Gruppe zusammenkommen. Ich glaube, das ist so das, was oftmals die größte Erkenntnis letzten Endes reinbringt. Der zweite ist, einfach mal Fragen zu stellen. Die erste ist, wie können wir hier in diesem Raum Denkverzerrungen offenlegen oder minimieren? Das an einem Anfang von einem Prozess zu stellen, bringt ganz viel. Zweite Frage, die man stellen kann, ist, wer entscheidet hier und warum? Gibt in der Agilität dieses Delegation-Poker. Ich finde nicht, man muss es als Kartenspiel spielen. Wenn man die Besprechbarkeit im Raum schon hat, kann man auch sagen, ne, jeder schreibt es auf oder wir besprechen schnell, warum glaubst du, Chefin soll entscheiden? Warum glaubst du kannst entscheiden? Und warum glaubt die dritte Person, es muss eine demokratische Entscheidung sein? Weil das deckt letzten Endes auf, dass Informationen noch nicht geflossen sind. Hätten alle Informationen, könnte auch eine einzelne Person, egal welche, entscheiden. Plötzlich deckt es auf, warum glaubst du, es müssen alle mit dabei sein? Ja, weil der da drüben weiß noch das und die da drüben weiß noch das. Ja, super, dann packt das doch auf den Tisch. Also die zweite Frage, ne, Biases aufdecken und dann zum Beispiel so ein Hack bringen, wie eben aufschreiben, ne, Post-its oder sei es Brainwriting oder was auch immer. Das zweite, wer trifft denn die Entscheidung hier und warum überhaupt? Dann das dritte, was man auch mal machen kann, ist in einem lockeren Setting dieses Thema Entscheidungsfindung und Denkverzerrung mal zusammenzubringen und zum Beispiel ins nächste Team-Meeting reinzubringen. Jeder stellt mal einen Bias vor. Über die nächsten 4 Wochen sprechen wir jedes Mal über einen und sagen, ja, wie beeinflusst das uns das jetzt? Weil es gibt ja ganz viele verschiedene, die auch in verschiedenen Bereichen jetzt drin sind. Ich habe vorhin eher über diese Social Proof, Autoritäten-Bias und Priming und so gesprochen. Aber es gibt ja auch welche, die beim Thema Kommunikation ganz stark sind. Ne? Framing-Bias macht einen Riesenunterschied, wenn ich beim Arzt bin, ob der sagt, wir müssen operieren, aber 10% Sterbewahrscheinlichkeit oder wir müssen operieren und 90% Überlebenswahrscheinlichkeit. Ne? Also wie ich Dinge sage, ne? Plötzlich bin ich in einem Kommunikationssetting letzten Endes drin. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Und daraus resultieren ja dann wieder verschiedene Effekte, ein Cobra-Effekt und Goddard's Law, Campbell's Law, was da alles dann dazu führt. Und plötzlich komme ich von einem zum nächsten und das bricht so eine Lawine los, wo man sagt, ne, das passiert zwar bei mir im Kopf, aber dann entstehen da so Sachen wie Mist, ne? So wir treffen Entscheidungen, die zum Gegenteil führen, ne? Wie dieses Cobra-Drink, wo man versucht hat, Cobras einzudämmen und was passiert, sobald ich das als KPI reinnehme, fangen die Leute an, Cobras zu züchten. Ne? Also ich entscheide ja oft, also kriege ja oftmals das Gegenteil raus von dem, was ich wollte. Warum? Weil ich nicht klar denken konnte, weil die Entscheidung, Dinge messbar zu machen, oftmals eben nicht die gesamte Komplexität eines Themas abbildet. Und sobald ich anfange, sowas in den dauerlernenden Zustand reinzubringen, ne? So psychologischer Sicherheit ist ja auch schon oft genug besprochen worden hier im Podcast. Und sobald ich das in den Raum reinbringe, wo Dinge besprechbar werden, wo ich sage, guck mal, da leide ich total drunter. Oder ist mir aufgefallen, habe ich letztens mit dir gemacht, tut mir voll leid. Ne? Und dann entsteht da so ein dauerhafter Prozess, an dem man einfach besser wird. Und dann lernt das System, ist egal, wo ich anfange, das, was am Ende am besten dasteht, auch wenn vorher ein fast perfektes da ist, irgendwann überhole ich das. Fragen, wie minimiere ich es? Im operativen Sinne, dann fragen, wer entscheidet, kann ich auch bei jeder Sache machen und dann eher so ein lernendes System reinbringen, wo jemand sagt, hey, ich habe da was gefunden, das ist interessant. Ich finde es natürlich immer spannend, mit diesen Denkverzerrungen irgendwie anzufangen, weil die so offensichtlich sind, weil sie so greifbar sind etc. Aber man kommt dann relativ schnell auf andere Sachen, wo man sagt, ne, oh, ich habe da was gefunden, Mental Models auf fs.blog, gibt so einen schönen Blog, der die zusammensammelt. Die sind alle mega spannend, können wir da mal durchgehen und sagen, hey, wie können wir bessere Entscheidungen treffen, weil ein Unternehmen ist letzten Endes nichts anderes als die Summe aller seiner Entscheidungen, die es trifft. Und wenn ich daran drehen kann, wenn ich da besser werde, dann wird das Unternehmen im Endeffekt besser. Dadurch habe ich weniger Druck. Ne? Wenn ich gut entscheide, habe ich auch mehr Wertschätzung für die anderen. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und ja, das sind vielleicht so die 3 Sachen, die ich jetzt mal aus der Hüfte schieße.
Ja, danke. Du bist ja immer ein Ideenfeuerwerk, deswegen mag ich es ja auch im Rahmen von unserem Projekt Ocean Drop zusammenzuarbeiten, ja, weil da bei dir sprudelt es dann ja nur so raus. Du hast mich auch auf eine Experimentidee gebracht. Demnächst kann man doch sich Avatare machen, oder kannst du jetzt ja auch schon. Also so eine KI-Figur, die aussieht wie du und spricht wie du. Jetzt stell dir mal vor, wir würden ein Meeting haben, wir würden es austauschen. Ich spreche als Fritz und du als Martin und keiner weiß mehr, wer eigentlich in diesem Avatar drin sitzt. Wer ist heute eigentlich die Chefin, der Chef? Das wäre mal eine interessante Studie, wie sie das beeinflussen würde, weil die würden ja dann so reden, wie die Person und so weiter.
Man bräuchte wahrscheinlich dann noch einen Übersetzer, weil ich glaube, die reine Wortnutzung von Einzelpersonen verrät sie schon manchmal. Ne? Also wenn ich emergieren hören würde, würde ich wissen, das bist wahrscheinlich du. Also.
Man würde sich dann anpassen. Ne? Ja,
aber im kleinen Rahmen passiert, ne, jetzt grätsche ich da kurz dazwischen, im kleinen Rahmen passiert ja sowas, wenn ich mit Post-its arbeite. Ne? Ich mache das heute viel nicht mehr im Papiersinne, sondern arbeite mit Tools wie Miro, wo halt plötzlich nicht mehr gesprochen wird. Ich schalte ganz viel Sprechen aus und jeder bringt nur noch seine Gedanken auf Post-its auf diese Workshop-Wand und plötzlich lese ich nur noch als, wer hätte das geschrieben? Ich kann es nicht mehr genau sehen. Plötzlich bin ich in einer ganz anderen Neutralität drin, weil die Verzerrung, ne, jetzt, dass jemand denkt, das hat jetzt der Chef gemacht, aber es hat eigentlich der Trainee gemacht, ist ja auch wieder eine Unneutralität. Aber im Endeffekt schalte ich ja genau solche Systeme letzten Endes ein mit solchen Avatar-Gedanken letztendlich. So, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nö, aber du hast mich noch zu einem anderen schönen Musterbruch eingeladen. Das finde ich auch mal gut, selber mal Muster zu brechen, weil dann merkst du ja deine Bias, wenn du in eine andere Rolle gehst. Ich werde noch mal einen meiner Anzüge rausholen mit Krawatte und lauf mal hier einen Tag damit durch Berlin und guck mal, wie das Leben ja dann anders erscheint. Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Da habe ich gerade die Woche einen Artikel gelesen, irgend so ein Verein, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, die wollen Männlichkeit neu erfinden und überlegen halt, wie wird man als Mann wahrgenommen, was passiert, wenn man was ändert, und die haben jetzt gerade die Woche, sind sie irgendwie alle einen Tag im Rock, ganzen Tag im Rock verbracht, um einfach mal zu schauen, was wird mir dann von außen wiedergespiegelt, ne? Was ändert sich? Sprechen mich Leute an oder gucken sie mich einfach nur an, als wäre ich der Komische, ne? Und sonst alles normal. Also die waren jetzt nicht gekleidet, als wären sie irgendwie transsexuell oder was auch immer, sondern einfach nur zum normalen Kleidung ein Rock dazu. Und dann, ne, das schafft vielleicht noch
über
mehr
der Hose Verbindung. Oder anstatt Hose.
Zumindest die Bilder waren anstatt Hose.
Oh Gott, jetzt legst du mir aber was auf den Tisch, du.
Jetzt hab du ich kannst grad, dich da noch steigen.
Boah, ich habe Lust auf Experimente, aber das weiß ich nicht. Obwohl in Berlin guckt keiner.
Ich wollte gerade sagen, in Berlin ist das dann auch wieder egal. Da fällst du wahrscheinlich
wieder einer
eher
mit Bock,
auf.
Ne?
Ja, genau.
Einer von den Boomern, der die Kurve anders genommen hat. Ne? Ja, herrlich. Ja, danke dir für deine vielen Inspirationen zu Bias. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was einen beschäftigt. Du hast ja auch schon angesprochen, diese 180 Bias, da gibt's ja auch gute Übersichten mittlerweile im Netz, ja, wo man sich das auch mal durchlesen kann mit Beispielen. Und ich finde es immer wieder anregend und auch immer wieder erschreckend, wie schnell ich die vergesse. Das ist, wie ich so nochmal lese, ah ja, die gab's ja auch noch.
Ja. Also ich kenne bei weitem auch nicht alle. Es sind immer die gleichen, die ich vorstelle in meinen in meinen Reden, ne, sind auch die Sachen, die immer wieder da drin kommen. Und dann denke ich auch, ah stimmt, der war ja auch noch wichtig. Ah, der noch. Ich habe ein paar so, ich habe so mal 30, 40, die ich so irgendwie auch auf Slides drauf habe, die ich immer mal wieder rauszaubere. Aber meistens kommt es doch wieder zu den 5 Standardsachen irgendwie zurück. Ich glaube, man muss auch gar nicht alle kennen. Es gibt auch viel Überlappung drin. Ich glaube, es geht darum zu wissen, in verschiedenen Bereichen bin ich letzten Endes beeinflusst. Und wenn man diese Biases sich anschaut, die sind ja inzwischen auch kategorisiert, kann man auch überlegen, ne? Ist es eher eine soziale Verzerrung, die ich ausschalten kann? Ist es eine Datenverzerrung mit, ne? Und solche Thematiken, Survivorship Bias und sowas. Und wenn ich alleine mal daran denke, an die Kategorien, hilft mir das ja auch schon, ohne dass ich den Bias kennen muss, zu überlegen, haben wir die Daten richtig ausgeleuchtet? Sind alle Daten da? Kann ich einfach ein paar Fragen letzten Endes reinnehmen?
Wenn du einen Bias abschalten könntest, so wie Knopf, bei dir selbst?
Kommen wir wieder ganz zurück an den Anfang, dann wäre es Confirmation Bias. Weil automatisch wäre ich viel, viel offener für alle Informationen, die von draußen kommen. Und damit würden wahrscheinlich auch ganz viele andere Sachen abgeschaltet werden, weil so einer meiner Lieblingseffekte ist ja dieser Dunning-Kruger-Effekt. Der sagt ja wahrscheinlich auch was, wo man halt mit wenig Wissen, weil man denkt man ist schon Experte, weil man halt, um Expertenwissen zu beurteilen, selber Expertenwissen braucht, und damit überbeurteilt man oftmals sein eigenes Wissen. Und das wäre was, wenn ich das könnte, das wäre grandios. Wahrscheinlich würde es mich auch extrem disrupten und ich wäre völlig wirr die nächsten paar Jahre, aber es wäre auf jeden Fall spannend und eine sicherlich sehr gute Reise.
Ja, da wünsche ich dir eine gute Reise bei deiner Selbstentwicklung und bei der Entwicklung von Teams und Führungspersönlichkeiten, diese Biase, Denkverzerrung aufzuheben, um eben klarer denken zu können, besser entscheiden zu können und eben die Fähigkeit zu entwickeln, sich auf Unwissenheit freudig iterativ einlassen zu können. Ich danke dir, Fritz, für den Austausch.
Schön, da gewesen zu sein. Bis zum nächsten Mal, Martin.
Bye-bye.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.